SRF 1.
.30 Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Schön, haben Sie eingeschaltet. Der Angreifer von Flums war der Polizei bekannt, wurde aber nicht als gefährlich eingestuft. Die Qualitätsmedien machen online einen guten Job, aber auch sie setzen in den sozialen Medien vermehrt auf Emotionen. Und das Gezerre um die Unabhängigkeit Kataloniens entzweit Familien und Gesellschaft. Wie es jetzt weitergehen kann, klären wir im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Gestern Abend im St. Gallischen Flums. Ein junger Mann geht mit einem Beil bewaffnet auf mehrere Passanten los. Er flüchtet und attackiert erneut Leute. Dann kann ihn die Polizei stoppen. 8 Personen wurden verletzt, einige davon schwer. Die Tat wirft viele Fragen auf. Erst wenige hat die Polizei am Vormittag beantwortet. Jonathan Fisch.
Über das Motiv des 17-Jährigen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der mutmaßliche Täter werde am Nachmittag erstmals befragt. Es handle sich um einen Lehrling aus der Region, der sich bisher nicht strafbar gemacht habe. Dennoch ist er den Behörden bekannt. In diesem Jahr sei er wegen seiner Gewaltfantasien aufgefallen. Die Polizei wurde darüber von Mitarbeitern der Jugendarbeit informiert. Auch in der Berufsschule sei dies bekannt gewesen. Abklärungen hätten ergeben, dass keine Gefahr für Dritte bestehe, wie Stefan Ramsayer der St. Galler Jugendstaatsanwaltschaft an der Medienorientierung erklärte.
Also im September hat man umgehend eine Gewalteinschätzung vorgenommen in Absprache mit der Kantonspolizei und hat dann festgestellt, dass keine substanziellen Drohungen ausgesprochen wurden und hat dann auf seitens der Staatsanwaltschaft auf Zwangsmaßnahmen verzichtet.
Beim Angriff am Sonntagabend wurden insgesamt 8 Passanten verletzt, ein 35-jähriger Mann schwer. Eine Person erlitt gemäß Angaben der Kantonspolizei unbestimmte Verletzungen. Unter den Opfern ist unter anderem ein junges Elternpaar, das mit seinem Kleinkind im Dorf unterwegs war. Der mutmaßliche Täter attackierte auch Passanten bei einer Tankstelle. Die Polizei überwältigte den jungen Mann schließlich mit Taser- und Waffeneinsatz. Details zu diesem Einsatz gab es an der Medienkonferenz nicht.
Nun weitere Meldungen des Mittags mit Ursula Vogler.
Das Regionalparlament Kataloniens will am Donnerstag entscheiden, wie es auf eine mögliche Entmachtung durch die spanische Zentralregierung reagieren soll. Ein Sprecher des regierenden Parteienbündnisses sagte, eine Möglichkeit sei eine Klage gegen die Pläne der Zentralregierung. In einem Interview mit dem britischen Sender BBC hatte zuvor ein Sprecher der Regionalregierung gesagt, die Behörden in Katalonien würden Anweisungen aus Madrid nicht befolgen. Alle Institutionen, auch die Polizei, müssten stattdessen die Anordnungen der demokratisch gewählten Regierung Kataloniens befolgen, so der Regierungssprecher. Bangladesch hat bis jetzt fast 1 Million Rohingya-Flüchtlinge aus Burma aufgenommen. Das teilte ein Vertreter von Bangladesch bei der UNO in Genf mit. Das sei ein unhaltbarer Zustand. Sein Land versuche, im Gespräch mit Burma eine langfristige Lösung zu finden. Allerdings bestehe die Regierung Burmas darauf, die Rohingya als illegale Einwanderer aus Bangladesch zu bezeichnen. Das mache es schwierig, eine Lösung zu finden. Seit dem Aufstand von Rohingya-Kämpfern in Burma Ende August gibt es Auseinandersetzungen der muslimischen Minderheit mit der Armee. In der philippinischen Stadt Marawi hat die Armee die Kämpfe gegen islamistische Rebellen beendet. Das erklärte das Verteidigungsministerium. Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters berichteten hingegen, in Marawi seien auch heute Morgen noch Schüsse zu hören gewesen. Ein Sprecher der Armee bestätigte dies, erklärte aber, es gebe keine Terroristen mehr in Marawi. Marawi war seit Mai umkämpft. Ein großer Teil der philippinischen Stadt ist zerstört. In Deutschland geht die Regierung verstärkt gegen Fehlinformationen vor, die von Schleusern verbreitet werden. Dazu hat das deutsche Außenministerium eine Internetseite aufgeschaltet. Dort werden den falschen Gerüchten Fakten gegenübergestellt. Die deutschen Behörden erhoffen sich, dass sich damit weniger Flüchtlinge mit verklärten Vorstellungen und falschen Erwartungen auf den Weg nach Deutschland machten. Aufgelistet werden die 7 größten Lügen der Schleuser, etwa jene, dass jeder Flüchtling ein Willkommensgeld und ein Haus erhalte. In Japan hat der Taifun Lan auf seinem Weg entlang der Pazifikküste für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Mindestens 4 Menschen starben, wie lokale Medien meldeten. In der Nacht traf er auf die japanische Hauptinsel Honshu mit der Hauptstadt Tokio. Im Raum Tokios schwollen Flüsse an, Bahn- und Straßenverkehr waren beeinträchtigt. Weite Gebiete des Inselstaates wurden von Sturmböen und peitschendem Regen erfasst, wie die japanische Wetterbehörde mitteilte. Der Tuna-Solar-Zulieferer Meyer Burger hat in Italien einen Großauftrag erhalten im Wert von rund 45 Millionen Franken. Laut Mitteilung wird Meyer Burger für einen Hersteller von Solarmodulen 2 Produktionslinien montieren und warten. Die Auslieferung der Module beginnt Mitte des nächsten Jahres. 2019 soll der Betrieb voll aufgenommen werden. Zum Auftrag von Meyer Burger gehört auch die Schulung der Mitarbeiter des italienischen Unternehmens vor Ort. Das Wetter. Heute Nachmittag fällt gebietsweise Regen oder Schnee ab rund 1200 Metern. Am Alpennordhang schneit es kräftig. Die Temperatur erreicht 10 Grad. Morgen bleibt es im Norden meist trocken, es gibt sonnige Abschnitte bei 13 bis 17 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn sonnig bei maximal 20 Grad.
Uhr, Rendezvous, das gibt es gleich bei uns. Die Schweizer Pensionskassen investieren auch in klimaschädliche Unternehmen und sind damit mitverantwortlich für die Erderwärmung. Jahrelang hat eine Professorin an der ETH Zürich Doktorierende schikaniert. Wie ist das möglich?
Die ganze Karriere hängt einfach ab von dem Professor oder der Professorin, bei dem man promoviert. Man ist dermaßen ausgeliefert, das ist eine sehr große Machtballung, die da vorherrscht.
Sagt die Doktorandenvertreterin der Uni Zürich. Das ganze Gespräch später bei uns. Und das indische Bangalore Set droht am eigenen Wachstum zu ersticken.
Bangalore was never envisaged as a city. It was more envisaged as a resort town by the British. There's an English word called salubrious, which means health-giving.
Denn die Stadt sei nicht als City geplant worden, sondern als Höhenkurort. Fluch und Segen der Hightech-Industrie, kurz vor eins. Zuerst Online-Medien. Sie haben den Ruf, flüchtig und oberflächlich zu sein. Stimmt nicht, sagen nun Medienwissenschaftler. Die Online-Angebote in der Schweiz seien besser und tiefgründiger geworden. In ihrem Jahrbuch zeigen sie aber auch auf, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Medienangeboten groß sind. Philipp Meyer.
Die Schweizer Medienhäuser haben in den letzten Jahren gelernt, mit dem Medium Internet umzugehen, attestiert Professor Marc Eisenecker von der Universität Zürich. Einer der wichtigsten Punkte dabei sei,
dass heute die Verleger eher bereit sind, gewissermaßen die Perlen, also Beiträge, die eine hohe Qualität haben, zuerst und stark auf die Online-News-Seite zu spielen.
Das sehe man nicht nur bei Tamedia, Ringier und der SRG, den 3 reichweitenstärksten Schweizer Medienhäusern im Netz, sondern bei fast allen. Oft sei die Qualität mittlerweile ähnlich hoch wie in den Zeitungen oder im Radio oder Fernsehen selbst. Erfreulicherweise, meint Eisenecker, bemühten sich sogar die Boulevard- und Pendlermedien um qualitativ bessere Angebote im Netz. Und mit den eigenen Webseiten sowie den spezifischen Apps finden sie auch durchaus ihr Publikum. Denn im Gegensatz zum Ausland seien die Schweizerinnen und Schweizer ihren angestammten Medienmarken außerordentlich treu. Gegen 2/3 holen sich ihre Nachrichten im Netz immer noch direkt von den entsprechenden Webseiten oder Apps und nicht über Suchmaschinen oder aus den sozialen Medien. Noch, sagt Marc Eisenecker.
Allerdings beobachten wir bereits schon bei 40% einen sogenannten entbündelten Medienkonsum, also wo ich eben nicht mehr News entlang spezifischer Marken konsumiere, sondern über Facebook beispielsweise, was mir durch die Freunde zugespielt wird.
Und was Schweizer Medienhäuser zum Beispiel auf Facebook anbieten, erhält von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern meist weniger gute Noten.
Wir sprechen von Emotionsmedien. Auf sozialen Medien laufen Geschichten gut, die emotional aufgeladen sind, moralisch aufgeladen sind. Und da stellen wir fest, je mehr Medien diese Plattform bedienen, desto mehr beugen sie sich in der Regel dieser Kommunikationslogik.
Das heißt, auch Qualitätsmedien greifen in den sozialen Medien oft zu seichteren Themen, in der Hoffnung, geliked und geteilt zu werden. Dass dies auch anders gehe, zeige die NZZ. Dieses Medienhaus verbreite als einziges auf Facebook und Co. konsequent dieselben hochstehenden Inhalte wie in den anderen Kanälen. Gerade auch in den sozialen Medien sei es wichtig, dass die Medienhäuser bei der Qualität keine Abstriche machten. Es gelte, sich abzuheben von der geschönten Kommunikation der Unternehmen und dubiosen Angeboten, sogenannten alternativen Informationswebseiten, die professionell aufgemacht in immer größerer Zahl im Netz auftauchten.
Philipp Meyer, er ist jetzt hier bei mir im Studio. Was sind das für Online-Angebote, die Sie hier unter dubios erwähnen?
Es sind dies Seiten wie zum Beispiel Uncut News oder legitim.ch. Sie streuen zum Teil gezielt Behauptungen, Gerüchte und nicht unterlegte Informationen. Sie verstehen sich als jenseits des Medienmainstreams und wollen ihren Kunden eine Art eigene Wahrheit verkaufen.
Und wie schnell wachsen die?
Nun, im Vergleich zu den USA sind sie in der Gesamtreichweite vergleichsweise klein hier in der Schweiz, aber sie erfreuen sich einer wachsenden Fangemeinde und weil diese die Artikel stark weiterverbreiten in den sozialen Medien, erhalten sie auch mehr Aufmerksamkeit.
Nun gibt es ja auch x Informationen von Firmen, Nichtregierungsorganisationen, Behörden. Sie alle gelangen über eigene Angebote sozusagen an uns Medien vorbei, direkt ans Publikum. Wie problematisch ist das?
Nun, bei beiden kann man nicht grundsätzlich behaupten, dass sie versuchen, die Bevölkerung zu belügen. Insofern ist es nicht ganz so problematisch wie bei anderen Angeboten. NGOs zum Beispiel sorgen zum Teil auch für wichtige Aufklärungen. Bei Missständen können Recherchen finanzieren, die zum Teil die traditionellen Medien nicht mehr können. Aber sowohl die NGO wie auch die Unternehmenskommunikation oder auch die Behördenkommunikation sind jeweils nur ihrer einen Seite verpflichtet und berichten nicht unbedingt ausgewogen. Sie greifen zudem nur Themen auf, die in ihre Kommunikationsstrategie passen.
Es gibt ja im Internet durchaus auch seriöse, recherchierte Nischenangebote. Allerdings sind das wenige. Warum haben es die offenbar so schwierig?
Nun, sie sind eben oft schlecht finanziert und kämpfen mit hohen Kosten, da sie nur geringe Werbeeinnahmen erzielen und dann sich eben wieder über die sozialen Medien, über Facebook und Twitter und andere soziale Medien verbreiten müssen, wo dann der größte Teil der Werbeeinnahmen wieder an diese Kanäle geht und nicht an sie, können sie sich schlecht finanzieren. Sie sind zum Teil auch von Spenden abhängig. Es gibt hier Initiativen, die zum Teil die Technikplattformen zentralisieren wollen. Aber noch ist die Diskussion da ganz am Anfang und Sie werden es noch eine Weile schwierig haben.
Danke für diese Einschätzungen, Philipp Meyer. Pensionskassen legen unsere Vorsorgegelder unter anderem in Obligationen, in Aktien an. Jetzt zeigt eine Untersuchung des Bundesamts für Umwelt, die Pensionskassen investieren auch in Unternehmen, die als nicht besonders umweltfreundlich gelten. Unternehmen, die sich noch nicht an das Pariser Klimaabkommen halten oder halten können. Immerhin, der Bund geht von der Lernfähigkeit der Pensionskassen aus. Klaus Ammann.
79 Pensionskassen und Versicherungen haben am Test teilgenommen. Sie verwalten insgesamt rund 2/3 der Vermögen in diesem Bereich. Und sie stehen etwa gleich schlecht da wie ihre Pendants in anderen Ländern. Dass sie nicht auf Kurs sind in Sachen Klimaverträglichkeit, das hat die Verantwortlichen nicht überrascht. Jakob Thoma, dem Direktor der Organisation Two Degrees Investing Initiative, die den Test im Auftrag des Bundesamts für Umwelt BAFU durchgeführt hat, sind aber große Unterschiede unter den Pensionskassen aufgefallen.
Es gibt bestimmte Investoren, die haben gar keine Investitionen mehr in fossile Brennstoffe und andere, die noch sehr, sehr viel haben, viel mehr sogar als der Marktdurchschnitt. Und ich glaube, das ist spannend, weil das eben zeigt, dass man doch mit unterschiedlichen Strategien hier diese Herausforderungen begegnen kann. Dass der Durchschnitt nicht auf dem 2-Grad-Pfad liegt, das war dann doch zu erwarten, wahrscheinlich weil de facto die globale Volkswirtschaft nicht auf dem 2-Grad-Pfad momentan ist.
Gewisse Pensionskassen sind aber schon 100% klimaverträglich, andere überhaupt nicht. Silvia Ruprecht, beim BAFU zuständig für die Tests, glaubt, dass vielen Investoren gar nicht bewusst ist, wie klimaschädlich ihre Anlagen sind.
Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das nicht bewusste Entscheide dahinter waren. Jetzt aber mit den Resultaten der Tests diese Entscheide eben bewusster gefällt werden können.
Die Verantwortlichen bleiben denn auch trotz der ernüchternden Resultate des Tests verhalten zuversichtlich. Jakob Thoma von der Two Degrees Investing Initiative sieht einen Grund zur Hoffnung darin,
dass man in den Daten eine klare Veränderung des Investitionsprofils sieht, will heißen, dass wenn man diese Analyse meinetwegen vor 2 Jahren durchgeführt hätte, dann wären die Ergebnisse noch schlechter gewesen. Das ist jetzt vielleicht deprimierend vor dem Hintergrund, dass wir noch immer noch nicht auf dem richtigen Weg sind. Aber der Umstand, dass sich diese Profile verändern, ist ein positives Zeichen.
Auch Silvia Rupprecht vom BAFU glaubt, dass der Zug zur Erreichung des 2-Grad-Ziels noch nicht abgefahren ist.
Gerade beim Finanzmarkt, der ja global agiert und auch relativ rasch reagieren kann, hoffen wir doch, dass ein schnelles Umdenken und Umschwenken möglich ist und so die Realwirtschaft und die Produktionsweisen optimal unterstützt werden können.
Konkret und banal, Schweizer Pensionskassen müssten weniger in Kohlekraftwerke und mehr in erneuerbare Energien investieren. Ob sie das tun und wie schnell sie umstellen, das überlässt der Bund ihnen. Auch ob sie offenlegen, wie gut oder schlecht sie im aktuellen Test abgeschlossen haben, das ist den einzelnen Pensionskassen freigestellt. Die sogenannte Klimaallianz aus Umweltorganisationen fordert dagegen volle Transparenz. Auf diese Forderung werden die Schweizer Pensionskassen wohl so unterschiedlich reagieren, wie sie klimaverträglich sind.
Mehr als 10 Jahre lang soll eine Professorin an der ETH Zürich ihre Doktorandinnen und Doktoranden schikaniert haben. Inzwischen hat die ETH-Leitung reagiert. Wie die NZZ am Sonntag schreibt, wurden die fehlbare Professorin und ihr Mann in ein Sabbatical geschickt. Das Institut für Astronomie wurde geschlossen, die Doktorierenden anderen Professoren zugeteilt. Ein krasser Fall bestimmt, er zeigt aber auch exemplarisch, unter welchem Druck Doktorierende stehen. Oriana Schellibaum ist Co-Präsidentin der Vereinigung Akademischer Mittelbau an der Universität Zürich. Ich habe sie gefragt, wie erklären Sie sich, dass es so lange gedauert hat, bis eine junge Frau den Mut hatte, sich gegen die Zustände am Institut für Astronomie zu wehren?
Nun, es ist natürlich wirklich äußerst bedauerlich, dass es so lange gedauert hat, aber es erstaunt mich in dem Sinne nicht. Es liegt einfach daran, dass man als Doktorandin oder als Doktorand auf der untersten Karrierestufe steht, wenn man sich das universitäre oder das Hochschulsystem anschaut. Und die ganze Karriere hängt einfach ab von dem Professor oder der Professorin, bei dem man promoviert. Also natürlich auch von der eigenen Leistung, aber man ist dermaßen ausgeliefert. Das ist eine sehr große Machtballung, die da vorherrscht. Und insofern ist es natürlich klar, dass man da sehr lange nichts sagt, weil der Chef ist einfach nun mal in der Machtposition.
Sie vertreten die Doktorierenden der Universität Zürich. Wie häufig hören Sie Klagen von Doktorierenden, die sich ausgenutzt fühlen?
Es ist schon ein gravierendes Problem, würde ich sagen. Natürlich sind nicht alle Fälle jetzt so schlimm wie das, was wir jetzt von der ETH gerade gehört haben. Aber Klagen, das kennt eigentlich jeder und jede Doktorandin, würde ich sagen.
Und was sind denn die Hauptprobleme?
Nun, das sind unterschiedliche Probleme. Also das eine, jetzt gerade bei Naturwissenschaften, ist sicher lange Arbeitszeiten, Labor, da der Druck sehr hoch ist, dass vielleicht einfach zu wenig Freizeit übrig bleibt, dass gewisse Fälle eben auch von Micromanaging, dass überhaupt gar keine Freiheit für die eigene Forschung übrig bleibt, weil eben der Professor oder die Professorin die ganze Sache vorgibt. Ein anderes Problem ist aber auch, dass der Professor oder die Professorin meist gar keine Zeit hat für die Doktoranden, was natürlich dann mehr Freiheit zur Folge hat, aber auch einfach zu wenig Führung. Und ich denke, das liegt stark daran, dass halt Professoren und Professorinnen, bevor sie den Job haben, im Prinzip einfach Forschende sind und sehr wenig Führungsqualitäten oder Führungsexpertise auch mitbringen und sich dann auf einmal in einer ganz anderen Rolle finden. Und gewisse können damit sehr gut umgehen und andere in dem Sinn weniger.
Sie haben es angesprochen, Doktorierende sind abhängig von ihren Professorinnen und Professoren, letztlich auch, weil diese ihre Arbeit beurteilen und so über die akademische Karriere entscheiden. Was wäre denn die Lösung?
Was ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass wir eine flachere Hierarchie hätten an der Universität, wo es viel mehr feste Stellen gibt. Das würde natürlich heißen, dass man dann als Professor oder Professorin nicht mit so viel Macht und so viel Stellenprozenten ausgestattet ist. Aber dass es trotzdem eine feste Stelle ist, die einem halt erlaubt, langfristig auch zu forschen und zu denken und nicht nur in kurze Projekte zu investieren, die ein Jahr dauern vielleicht.
Also mehr Stellen für den Mittelbau, also zwischen Studierenden und Professoren. Gibt es denn Bestrebungen in diese Richtung?
Ich denke, es braucht ganz grundsätzlich ein Umdenken in diesem System, wo es einfach nicht zu so einem Hierarchiegefälle kommt insgesamt an der Universität, sondern wo mehr gleichberechtigte Stellen geschaffen werden. Eine andere Lösung könnte halt auch sein, dass Promovierende nicht nur von einem Professor oder einer Professorin betreut werden, sondern dass dafür eine ganze Gruppe zuständig ist zum Beispiel, sodass einfach da auch diese Konzentration nicht so stark ist.
Also dass man nicht so abhängig ist von einer Person.
Genau, was natürlich andersrum dann auch wieder dazu führen kann, dass sich keiner mehr zuständig fühlt. Aber da wäre es dann eben wichtig, also eine klare Ansprechperson jetzt eben auch zu haben innerhalb dieser Graduiertenschule dann zum Beispiel.
Sagt Oriana Schellibaum, Co-Präsidentin der Vereinigung Akademischer Mittelbau an der Universität Zürich, hier im Rendezvous. Neun Minuten vor eins. Immer noch stecken sich Menschen mit dem HIV-Virus an, das AIDS auslösen kann. Aber immerhin bleibt die Zahl der Ansteckungen in der Schweiz stabil. Anders sieht es aber bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten aus. Dort nehmen die Ansteckungen zu. Das Bundesamt für Gesundheit gibt deshalb neue Empfehlungen ab und mit einem Online-Test sollen sich Menschen je nach ihrem Sexualverhalten gezielt schützen können. Priscilla Imboden.
20% mehr Fälle von Gonorrhoe oder Tripper, 15% mehr Syphilis-Ansteckungen und 8% mehr Chlamydien-Infektionen im letzten Jahr. Das ist eine deutliche Zunahme. Die Steigerung ist aber teilweise damit zu erklären, dass häufiger getestet wird und sich die Tests verbessert haben. Grund zur Sorge gebe es dennoch, heißt es beim Bundesamt für Gesundheit, BAG. Denn man geht davon aus, dass sich tatsächlich mehr Menschen anstecken. Die Informationen seien oft verwirrlich, deshalb reagiert das Bundesamt nun mit einer neuen Kampagne, sagt Simon Eigenmann von der Sektion für Prävention.
Was Safer Sex ist, ist schlicht komplexer geworden. Safer Sex ist heute nicht mehr nur HIV-Prävention, sondern auch STI-Prävention. Es gibt medizinische Fortschritte, wir wissen mehr aus der Wissenschaft. Und damit wir das noch zielgerichtet und sinnvoll kommunizieren können, haben wir jetzt einen neuen Ansatz gewählt.
So passt das Bundesamt für Gesundheit die Empfehlungen neu auf die individuelle Situation der Menschen an. Dazu hat das BAG einen Online-Check entwickelt. Unter der Adresse lovelife.ch können alle nach Geschlecht und Sexualverhalten angepasste Tipps holen, wie sie sich vor Geschlechtskrankheiten schützen können. Die grundsätzliche Empfehlung, Kondome zu gebrauchen, bleibt aber gleich.
Vaginal- und Analsex immer mit Kondom, das ist und bleibt absolut zentral. Und was darüber hinausgeht, verweisen wir auf den Check. Wir sagen, weil es jeder anders liebt, soll man diesen Check machen.
So macht es etwa wenig Sinn für treue Ehepartner, sich gegen Hepatitis B impfen zu lassen. Für Menschen mit wechselhaften Beziehungen hingegen schon. Sexuell übertragbare Krankheiten sind in der Anfangsphase ohne Test nur schwer erkennbar. Oft werde unterschätzt, was sie für Folgen haben können, sagt Simon Eigenmann vom Bundesamt für Gesundheit.
Diese Krankheiten sind gravierend, sie können Spätfolgen haben, sie haben Einfluss auf beispielsweise die Fruchtbarkeit und sie können, wenn sie nicht behandelt werden, weitergegeben werden.
Deshalb sei es wichtig, bei Erkrankungen die Sexualpartnerinnen und Sexualpartner zu informieren, auch wenn das unangenehm sein könne. Der Online-Check lovelife.ch hilft auch hier weiter. Er macht es möglich, Sexualpartner brieflich, per SMS oder via E-Mail anonym zu informieren.
Die Millionenstadt Bangalore gilt als das indische Silicon Valley. Tausende Start-up-Unternehmen haben sich dort niedergelassen. Auch Google oder Amazon haben dort Außenstellen. Die Stadt ist deswegen in den letzten Jahren enorm gewachsen. Die Infrastruktur aber hat mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten können. Denn Bangalore wurde nicht als Metropole, sondern als Erholungsort geplant. Südasien-Korrespondent Thomas Gutason.
Bangalore, die Gartenstadt Indiens. Auf 1000 Metern über Meer gelegen, ist die Temperatur hier angenehm kühl. Über 260 Seen prägen das Stadtbild. Das war einmal. Heute hupt es, stinkt es in der Stadt. Bangalore ist ein pures Verkehrschaos. Von den Seen im Stadtzentrum ist nur ein kleiner Teil übrig geblieben. Einer, der Belandursee, brannte mehrmals. Ein gefährliches Gemisch aus ungeklärtem Abwasser hatte die Abfälle entflammt, die auf der Wasseroberfläche schwammen. Ökologieprofessor Taman Ramachandra vom Indian Institute of Science in Bangalore zeichnet ein düsteres Bild der Stadtentwicklung.
1970, 68% of the Bangalore landscape was covered with vegetation. And the building was about 6.8 or 7%.
In den 70er Jahren waren über 80% der Fläche Bangalores Grüngebiete. Überbaut waren nur 6-7%. Mittlerweile hat sich dieses Verhältnis umgekehrt. Über 80% der Stadt sind zubetoniert. Bis 2020, rechnet Ramachandra vor, seien sogar 94% der Stadt überbaut. Und dann wäre das lebensgefährlich.
So if 94% the landscape become concretized, then naturally we will not have enough oxygen. So that's where I said city will die.
Die Stadt werde sterben, da sie nicht mehr genügend Sauerstoff für ihre Bewohner produzieren würde. Ramachandra weiß um die Wirkung seiner Worte. Er will aufdecken, relativiert nicht. In den letzten 15 bis 20 Jahren hat sich Bangalores Bevölkerung verdoppelt, auf heute knapp 11 Millionen Menschen. Naresh Narisimhan ist Architekt und Städteplaner. Er sagt, eine Zuwanderungswelle hätte Bangalore überrumpelt, zu viele kamen auf einmal.
Too many people came too soon. In the last 15 years, the population has doubled.
Den Zeitraum wählt Narisimhan nicht zufällig, denn vor bald 18 Jahren stand die Welt vor dem Millenniumsproblem. Heerscharen von günstigen IT-Spezialisten mussten Computer-Updates schreiben, da man befürchtete, die Rechner in der ganzen Welt würden den Jahrtausendwechsel nicht überstehen. Das Millennium bot unzähligen indischen Computeringenieuren Arbeit in Bangalore. Doch sie mussten auch irgendwo wohnen. Heute leben mehr Zugezogene in der Metropole als Einheimische. Das bringt Bangalore nahe an den Kollaps. Die Infrastruktur kommt mit dem Bevölkerungswachstum nicht mit.
Bangalore was never envisaged as a city. It was more envisaged as a resort town by the British. There is an English word called salubrious, which means health-giving.
Denn Bangalore war nie als Großstadt geplant, erklärt Urbanist Narisimhan, sondern als heilsamer Höhenkurort unter britischer Herrschaft. Jawaharlal Nehru, der erste Premierminister des unabhängigen Indiens, wollte aus Bangalore die Stadt der Zukunft, der Technologie machen.
We never had steel mills, we never had textile mills, no smokestacks spewing junk into the air, nothing.
Denn im Gegensatz zu Bombay oder Kalkutta hatte Bangalore zur Zeit der Unabhängigkeit keine Textil- oder Eisenindustrien. Doch die Stadtentwicklung überließen die Behörden größtenteils privaten Investoren. Und diese schauten mehr aufs Portemonnaie als auf die Grünflächen. Mit dem Resultat, dass Seen zubetoniert wurden und Blechlawinen heute die viel zu engen Straßen fluten.
I attribute that to unplanned urbanization.
Jahrzehntelange ungeplante Urbanisierung verwandelten Bangalore von der Gartenstadt zum Ökodesaster, sagt Professor Ramachandra. Die Schadstoffbelastung ist in Bangalore wie in praktisch allen indischen Städten enorm hoch. Salubrious, gesundheitsbringend, ist Bangalore ganz sicher nicht mehr. Lösungsansätze kommen auch heute nicht von den Behörden, sondern wiederum von den Privaten. Nämlich von den vielen tausend Start-up-Unternehmen, die sich im Zuge des IT-Booms in der Stadt niedergelassen haben. Laut einer internationalen Rangliste ist Bangalore der weltweit am zweitschnellsten wachsende Standort für Jungunternehmen. In sogenannten Inkubatoren brüten sie ihre Ideen aus. Apps für Essenskuriere, die den Abfall gleich wieder mitnehmen und umweltgerecht entsorgen. Oder das Startup von Anirudh Sharma, der aus Abgasen Tinte herstellt.
We recycle that pollution into inks of various sorts. Now pollution has a lot of carbon component inside it.
Denn Abgase, erklärt Sharma, bestehen zu einem großen Teil aus Kohlenstoff. Diesen sammelt der Startup-Unternehmer mit Filtern, die er im Auspuff von Autos installiert und macht daraus Farbpigmente. Ein einfacher Prozess, der nicht nur die Schadstoffbelastung reduziert, sondern auch bestechend schwarze Filzstifte hervorbringt. Sharma kritzelt auf ein Papier und meint stolz:
Yeah, you can write from pollution.
Du kannst jetzt mit Umweltverschmutzung schreiben. Während weiter unten in den tiefen Häuserschluchten der Stadt Tausende von Autos den dafür notwendigen Rohstoff ausstoßen. Die Tech-Industrie in Bangalore ist Fluch und Segen zugleich für die Stadt.
Der Bericht von Thomas Guterson. Gleich auf SRF 1 und 4. Die spanische Zentralregierung will die katalanische Regierung absetzen. Diese will nicht gehorchen. Wie der Streit um Katalonien die Gesellschaft spaltet, darüber reden wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
In Flums im Kanton St. Gallen sind bei einem Angriff gestern Abend insgesamt 8 Menschen verletzt worden, einige davon schwer. Das gab die Kantonspolizei an einer Medienkonferenz bekannt. Die Hintergründe der Tat seien unklar. Das Regionalparlament Kataloniens will am Donnerstag entscheiden, wie es auf eine mögliche Entmachtung durch die spanische Zentralregierung reagieren soll. Ein Sprecher des regierenden Parteienbündnisses sagte, eine Möglichkeit sei eine Klage gegen die Pläne der Zentralregierung. In einem Interview mit dem britischen Sender BBC hatte zuvor ein Sprecher der Regionalregierung gesagt, die Behörden in Katalonien würden Anweisungen aus Madrid nicht befolgen. Bangladesch hat bis jetzt fast 1 Million Rohingya-Flüchtlinge aus Burma aufgenommen. Das teilte ein Vertreter von Bangladesch bei der UNO in Genf mit. Das sei ein unhaltbarer Zustand.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.